Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Allerheiligen, das ist der großartige Tag heute. Und die Frage stellt sich, wir sind ja hier in einer evangelischen Kirche, was sind Heilige? Nun, in der Heiligen Schrift sind zunächst erst einmal Heilige einfach alle Christen. Sogar die Leute in Korinth, die ja moralisch etwas fragwürdig waren, Paulus hat sie immerhin tüchtig ermahnt, werden in der Anrede als Heilige bezeichnet. Aber so nach und nach wurde der Begriff verwendet für Menschen, die besonders heilig waren. Das heißt, für Menschen, in deren Leben sich besonders die Gnade Jesu Christi niedergeschlagen hatten. Also deren Leben ein Ausweis der Gnade war und woran man ablesen konnte, wie der Glaube Gestalt annimmt. Und so sind die Heiligen schon ganz früh, also die Menschen, die in einer besonderen Nähe zu Gott lebten, das Vorbild für die Christen geworden. Mir gefällt das Wort Vorbild. Vorbild heißt ja deswegen Vorbild. Man hat ein Bild eines besonders Gott wohlgefälligen Christen vor sich. Deswegen ist es auch ein Vorbild. Bei uns in der evangelischen Kirche, ja, ist das mit den Heiligen ein vernachlässigtes Thema. Bei Luther war das noch ganz anders, aber bei uns ist das etwas hinten an und wir denken so, dass mit den Heiligen, das ist eher etwas für Katholiken. Nun, es soll ja nicht um die strittige Frage gehen, ob man Heilige anrufen kann. Da können wir getrost unterschiedlicher Meinung sein. Aber es geht darum, dass wir Vorbilder brauchen. Und in der katholischen Tradition ist das ganz besonders wichtig. Da hat ja jeder Tag hat einen Heiligen und ständig im katholischen Glaubensleben wird an diese großartigen Vorbilder erinnert. Menschen, zu denen man aufblickt und nach denen man sein Leben ausrichtet. Wir haben das ein wenig vergessen. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute hier im Gottesdienst Allerheiligen feiern. Mit einer Taufe, großartig. Und wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Leitbilder. Warum eigentlich? Aus dem einfachen Grund, wie lernen wir? Wir lernen zunächst und vor allem durch Nachahmung. Auch die Hanna wird vor allen Dingen durch Nachahmung lernen. Sie wird nämlich sprechen lernen, wie? Indem sie die Eltern nachahmt. Ich habe leider nicht mit Ihnen gesprochen, wer von Ihnen Schwäbisch spricht. Das könnte dann sein, dass zumindest der Großvater mit, den habe ich schon gesprochen. Der spricht ein astreines Schwäbisch und vom Großvater zumindest, dem wird sie nachahmen und vielleicht etwas schwäbeln. Sehr charmant. Also die Sprache. Dann lernen wir auch die Essgewohnheiten, manchmal sehr zum Nachteil für später, von zu Hause. Deswegen hat Erich Kästner gesagt, sehr lustig, Erziehung ist sinnlos, die Kinder machen einem doch alles nach. Ja, also auch Sie können sich sehr viel Mühe geben, Hanna ordentlich zu erziehen. Sie wird einfach ihr Leben nachmachen. Und eigentlich lernen wir auch Instrumente spielen durch Nachmachen. Da haben wir einen Lehrer. Also ich habe einen Gitarrenlehrer gehabt, der hat gespielt und ich wollte einfach so gut werden wie mein Gitarrenlehrer. Also man lernt durch Nachahmung, sogar Theologie, wenn man Theologie studiert, lernt man durch Nachahmung. Man will eigentlich oder einfach so schlau sein wie sein Professor. Manche schaffen das, andere nicht. Und auch beim Fußballtraining, letztlich geht es beim Fußballtraining darum, dass einer da ist, der es dir zeigt, wie man ordentlich und gut spielt, sodass man das Spiel gewinnt. So, wie ist das nun eigentlich beim Glauben? Wie lernen wir Glauben? Nun gut, zunächst ist der Glaube ein Geschenk, das geheimnisvoll in unser Herz gelegt wird. Wir glauben auch, dass heute etwas passiert ist, dass der Glaube geheimnisvoll, ja, so das Samenkorn des Glaubens in das Herz von Hannah gelegt wird und dass dieser Glaube aufgeht. Aber Glaube ist nicht nur ein geheimnisvoller Vorgang, dass wir beschenkt werden, sondern Glaube ist vor allen Dingen auch ein Lernprozess. Wir lernen Glauben nämlich an Vorbildern. Und wenn wir keine Vorbilder im Glauben haben, keine Heiligen, lernen wir Glauben nicht. Zum Beispiel, wie man betet. Wie man betet, lernt man durch Menschen, die man beten hört. Und wenn man nur Menschen kennt, die in der Kirche beten und Gebete aus Büchern ablesen, dann kann man auch nur so beten. Wenn man aber zu Hause hört, wie die Eltern oder die Geschwister in einem Gebet ihre Anliegen zu Gott tragen, also wie man das lernt. Bibel lesen, auch Gottesdienst, wie man Gott lobt, lernt man von Vorbildern. Wenn man aus einer liturgisch geprägten Gemeinde kommt, dann lernt man, dass ein Gottesdienst hochkirchlich würdig ist. Kommt man eher aus einer Gemeinde, wo Popmusik und alles ein bisschen locker, aus einer Jugendkirche oder so, dann denkt man, so muss Gottesdienst gefeiert werden. Aber wir lernen das an Vorbildern. Wir lernen auch, wie man den Glauben weitergibt. Wir lernen, wie man Moslems Jesus Christus bezeugt. Und wenn wir niemanden in unserer Umgebung haben, der das macht, dann lernen wir das auch nicht. Wir lernen Schuld überwinden, zum Beispiel durch die Beichte. Wie bekennt man Gott seine Schuld? Wir lernen eigentlich auch, wie wir unsere Mitmenschen um Vergebung bitten und so weiter. Es ist ganz normal, dass wir uns an vorbildlichen Christen orientieren, ganz besonders an den Heiligen. Warum an den Heiligen? Das hängt damit zusammen, wir brauchen Menschen, die besonders leuchtende Vorbilder sind. Das hängt einfach damit zusammen, da unsere Mitmenschen ja ganz normale Menschen sind. Und manchmal haben wir auch unsere Mühen mit unseren Mitmenschen. Aber diese Heiligen, an denen Gottes Gnade sich besonders erwiesen hat, die sind ein leuchtendes Bild. Und das brauchen wir einfach, vor allen Dingen in unserer Zeit, weil der Glaube teuer wird. Wir haben heute die schlimmsten Christenverfolgung aller Zeiten. Es ist ein unglaubliches Grauen und Elend, was da geschieht. Und wir haben im Westen vergessen, in unserer ganzen Bequemlichkeit, dass Christenverfolgung etwas von Normalität hat. Ich selber bin ja sozialisiert worden, aufgewachsen in der DDR und für mich das ganz normal, dass Christsein bedeutet, man muss Nachteile in Kauf nehmen, man kann vielleicht nicht studieren, man wird verlacht und verhöhnt. Also damit bin ich aufgewachsen. Und jetzt, wo ich merke, dass in den Medien uns der Wind, den Christen, der Wind zunehmend entgegenweht, dass jede Gelegenheit genutzt wird, um irgendwie die Kirche zu kritisieren, während andere Dinge gar nicht benannt werden. Ich lese sehr wenig drüber, über das furchtbare Leid und über dieses Zeugendienst, den die Christen im Nahen Osten ablegen. Man findet fast nichts in den Medien darüber. Und da sind wir auch schon bei unserem Predigtext aus der Bergpredigt. Es sind die Verse 10 bis 12. Ich erinnere noch mal daran. Da sagt Jesus: Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, so sie denn lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Was wir in diesen Zeiten erleben, ist leider etwas von Normalität. Nämlich, dass wir nicht als Christen nicht everybody's Darling sind. Und in diesen harten Zeiten brauchen wir Vorbilder. Eigentlich fing ja das ganze Christentum an als eine verfolgte Bewegung. Ich meine, man muss sich mal dran erinnern, eine Handvoll Leute, die an einen hingerichteten und auferstandenen Messias glaubten. Schon ein bisschen schräg. Und die waren beseelt davon, die Botschaft der Liebe in Wort und Tat zu den Menschen zu bringen. Und sie haben einen hohen Preis dafür gezahlt. Ich erinnere nur dran von den 12 Jüngern. 11 wurden getötet, gesteinigt, gekreuzigt, geköpft, verbrannt und einer wurde verbannt. Überhaupt, die Antike, die erste Zeit der jungen Kirche war eine Zeit, in der sie verfolgt wurden. Und in allen Zeiten setzten sich todesmutige Christen und Christinnen für die Wahrheit und für die Liebe Gottes in dieser Welt ein. Und sie haben dafür alles gegeben und viele haben das Leben verloren. Auch Martin Luther, den wir gestern gefeiert haben, wäre ja um ein Haar zum Märtyrer geworden. Ich meine, er war schon für vogelfrei erklärt worden und ja, also für alle Welt zum Abschuss freigegeben. Und viele Menschen mussten tatsächlich für ihr Engagement für Christus mit dem Leben bezahlen, wie Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, der Pfarrer und Widerstandskämpfer gegen Rassismus in den USA, Pater Maximilian Kolbe, der für einen Familienvater in den Hungerbunker ging im KZ Auschwitz und so weiter. Die Liste ist sehr, sehr lang. Die 2000 Jahre Kirchengeschichte sind auch eine Geschichte der Verfolgung. Und besonders in unseren Tagen ist es lebensgefährlich geworden, sich zum christlichen Glauben zu bekennen. Besonders unter die Haut gegangen ist mir als multimedialer Mensch dieses Video, was man überall sehen konnte, was im Internet stand, wie von Soldaten des Islamischen Staates 21 koptische Christen für Christus sterben mussten. Ihre letzten Worte waren: Herr Jesus Christus. Man schnitt ihnen am Strand des Mittelmeers mit Messern die Köpfe ab und machte daraus ein Propagandavideo, das man ins Internet stellte. Es gibt einen Gegentext dazu, ein Gegenvideo. In der ganzen Welt haben das die Christen gesehen und dann haben sie sich zusammengetan. Es war besonders, ja, ein Hilfswerk, International Christian Concern heißt es. Und sie haben so als Gegenfilm einen Kurzfilm gemacht, der auch überall im Internet steht. Und dieser Kurzfilm lautet A Letter from the People of the Cross to ISIS. Also ein Brief vom Volk des Kreuzes an den Islamischen Staat. Und mit diesem Text möchte ich diese Predigt schließen. Vor jedem Hals, den ihr aufschneidet, und jeder Frau, die ihr vergewaltigt, von jedem Mann, den ihr verbrannt, und jedem Kind, das ihr zertreten habt, klebt das Blut an euren Händen, Brüder. Aber kommt, Brüder, kommt, kommt mit euren blutigen Händen, kommt mit euren morderfüllten Augen für das Volk des Kreuzes, kommt, bringt eure Schusswaffen und Messer zum Fuß des Kreuzes. Eine Liebe, die überfällig und überwältigend ist, weht durch eure Städte. Auch wenn eure Sünden wie Scharlach ist, können sie doch weiß gewaschen werden wie Schnee. Auch wenn ihr euch Diener nennt, will er euch zu Söhnen machen. Wohin könnt ihr vor seiner Liebe fliehen? Selbst die Dunkelheit kann euch nicht verbergen. Kommt, Brüder, kommt! Es kommt das Rauschen des Regens, der eure Sünden wegnimmt und Wunden verbindet. Ihr sterbt für euren Gott, aber unser Gott starb für euch. Der König der Könige kommt, um das Opferlamm zu sein, geschlachtet auf dem Altar, auf dem wir hätten liegen sollen. Jesus Christus, Isa al-Masih, streift durch den Nahen Osten. Es gibt Vergebung, o Bruder. Es gibt Heilung für deine Sünden, o Bruder. Wir sind nicht anders. Getrennt von Christus sind wir nicht besser als der schlimmste Dschihadist. Christus wurde ein für alle Mal gekreuzigt, um Sünder wie dich und mich zu Brüdern zu machen, auch dich gerade jetzt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,